Ich danke Alex Feuerherr für diesen tollen Vortrag. Und bevor wir zur Frage- und Antwort-Session kommen, habe ich die leidige Pflicht, Sie aufzufordern, noch etwas zu spenden, weil die ja doch irgendwie diese Veranstaltungen ein bisschen aufwendig sind. Seien Sie so nett und tun Sie was in die Kasse rein. Wer noch nicht von uns Post bekommt, hier kann er sich eintragen in diese Liste mit einer E-Mail-Adresse. So, und zur Fragestunde. Hier an der Seite ist ein Mikrofon für den Zuschauerraum, wenn Sie auf die Seite sich begeben würden. Wer Interesse hat, eine Frage zu stellen, Mikrofon ist wichtig, weil wir das ja auch ein bisschen aufzeichnen. Von daher wäre es toll, wenn Sie sich dahin begeben würden. Wer hat denn Interesse, eine Frage zu stellen? Das ist hier Nummer 1. Schon gleich mehrere, die sich schon mal rausbegeben, weil es ein bisschen anstrengend ist, anscheinend aus den Sitzen rauszukommen. Kann man sich gleich irgendwie an die Seite stellen, wer als nächstes Interesse hat? Nee, dann würde ich jetzt mal sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. Und bitte sehr.
Funktioniert das Ding schon?
Ja.
Ein paar technische Fragen zum Wasserverbrauch. Zuerst geht es hier um private Wasserverbrauch oder mit Landwirtschaft und Industrie. Ja, zweite Frage. Wissen Sie wahrscheinlich, wie wir hier in Deutschland pro Kopf verbrauchen, damit wir irgendwie vergleichen können? Und dann, wenn es um private Verbrauch geht, ist das, dieser grob gesagt, 100 Liter pro Kopf, das, was produziert wird und im Wassersystem gepumpt wird, oder das, was wir aus Wasserhahn kriegen, weil das ist auch ganz unterschiedlich. Ist das mit Verlusten im Wasserleitungssystem oder ohne Verlust?
Also es ist grundsätzlich so, dass es sich um natürliches Wasser handelt, das heißt, das aufbereitete Wasser, das überwiegend in der Landwirtschaft eingesetzt wird, dazu nicht gerechnet wird. Das sind etliche Millionen Kubikmeter mehr natürlich noch. Das sollte nicht mit eingerechnet werden, soweit es sich um aufbereitetes Wasser handelt. Im Natürlichen ist der landwirtschaftliche Verbrauch, soweit er dieses natürliche Wasser benutzt, was aber zu einem geringeren Maße der Fall ist, ist etwa mit inbegriffen. Wenn wir nur vom Privaten reden, ist die Kluft aber auch nicht, ändert sich nicht wesentlich. Sie hat sich nochmal etwas weiter angenähert. Heute redet man davon, dass es etwa 150 Liter am Tag auf israelischer Seite sind, im privaten Verbrauch und 140 auf palästinensischer Seite. Der Wasserverlust ist da noch nicht inbegriffen. Das ist auch durchaus ein Thema, weil der sehr, sehr unterschiedlich ist. In Israel beträgt er etwa 11%, ist also relativ gering. In den palästinensischen Gebieten beläuft er sich auf etwa 33%. Das liegt dann daran, und diesen Teil habe ich jetzt gar nicht mehr angesprochen, obwohl er eigentlich nicht wirklich nicht unwichtig ist. Oft ist es so, dass die israelische Armee beispielsweise gegen das illegale Bohren von Brunnen vorgeht oder das illegale Abzweigen von Wasser. Wenn man das so hört, denkt man sich ja vielleicht erstmal, wenn die Leute doch Durst haben, wenn sie Wasser brauchen, ist doch moralisch nichts dagegen einzuwenden, sowas zu machen. Das Problem ist natürlich, wenn es unsachgemäß getan wird, ich bin selbst kein Hydrologe und kein Fachmann, aber das, was die Fachleute da, ich habe mit welchen auch gesprochen, auch mit welchen, die unten gearbeitet haben, was sie sagen ist, dass der Wasserverbrauch infolge dieser unsachgemäßen Abzweigung sehr, sehr groß ist und eben sehr, sehr viel Wasser dann wieder ins Grundwasser versickert. Wie gesagt, bis zu 33%, was darf natürlich nicht mit einberechnet werden. Bei den Statistiken, mit den Statistiken wird viel Schindluder getrieben. Ich bin zwar kein technischer Fachmann, was das betrifft, habe mich aber gerade so ein bisschen um diese Begrifflichkeiten auch gekümmert, unter dem Aspekt, dass man ja auch wissen will, was wird eigentlich einbezogen und was nicht. Wie viel hat denn die Landwirtschaft, wie viel verbraucht die Landwirtschaft dabei? Was ist mit dem Wasserverlust? Und dann sieht man eben, dass es teilweise so ist, dass Statistiken kursieren, bei den Palästinensern, die 33% schon abgezogen sind, die, wie gesagt, aber durch unsachgemäßes Bohren beispielsweise oder Abzapfen geschieht dieser Wasserverlust, die sind dann schon abgezogen, wodurch es noch weniger wird, während sie bei den Israelis noch dazu gerechnet werden. Teilweise wird das aufbereitete Abwasser damit dazu gerechnet, teilweise nicht. So kann man halt auch die Statistiken so ein bisschen verbiegen natürlich, dass es je nachdem ein bisschen weniger dramatisch oder dramatischer klingt. Deswegen hatte ich mich darauf jetzt konzentriert, wirklich in beiden Fällen jeweils gleiche Maßstäbe anzulegen, damit man diese Zahlen vergleichen kann. Ne? Und insbesondere, wenn man es in den größeren, in der östlichen Kontext stellt, den finde ich insgesamt, ehrlich gesagt, nochmal aussagekräftiger als den Vergleich mit Deutschland. Der Wasserkonsum in Deutschland ist gar nicht so wahnsinnig hoch. Der liegt kaum über dem, was ich jetzt für Israel referiert habe. Das hat eine Vielzahl von Gründen, die mit Konsumgewohnheiten zu tun haben, mit den Möglichkeiten der Aufbereitung, mit unterschiedlichen Wassernutzungsmöglichkeiten, mit dem geringeren Verlust und so weiter. Deswegen hat mich hier vor allem der nahöstliche Kontext interessiert, weil es ja immer heißt, die Israelis sind die Hauptwasserverschwender in der Region, oder weil es oft so heißt. Und wenn man sieht, dass andere sehr viel mehr verbrauchen, könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, warum fängt man nicht eigentlich mal da an? Also offensichtlich gibt es doch genügend Wasser in der Region und es ist nicht so, dass Israel sozusagen irgendwo auf dem Ganzen irgendwie drauf sitzt und sich davon nicht trennen mag. Zumal es, wie gesagt, bei den Vereinbarungen, die es gegeben hat, die bis zu 40% übererfüllt werden, weil es eben ein wichtiger Punkt ist und Israel auch weiß, dass es dazu dienen kann, die Palästinenser auch mit zu befrieden, wenn sie Wasser entzögen, wäre das halt einfach auch ein größeres Problem, weil gerade an der Stelle sich auch einiges entscheidet. Ne? Und dieser erwähnten Dissertation von Lauro Burkhardt, ein Mensch, der eigentlich eine Dissertation geschrieben hat, die sehr deskriptiv ist, der gar nicht großartig wertet, aber der einfach feststellt, es gibt eine Politisierung dieses Wasserabkommens, das eben auch darin besteht, dass die Palästinenser sich teilweise weigern, den Teil ihrer Verabredung einzuhalten, um Stimmungen zu schüren, um das Ganze sozusagen auf der Agenda zu halten, dass das gerade in Bezug auf die Abwasseraufbereitung und Entsorgung wirklich ein großes Problem ist, was aber von Hydrologen auch bestätigt wird tatsächlich.
Da gibt es noch eine Frage.
Nur eine kleine Ergänzung. Israel stellt den Palästinensern das Wasser sehr viel billiger zur Verfügung als den eigenen Bürgern. Ja,
danke.
Der Hälfte des Zweites.
Sie haben recht, das ist immer nur subventioniert, habe mich jetzt gar nicht großartig, weil es ja um die NGOs gehen sollte, letztlich gar nicht großartig darauf eingelassen. Wenn wir über die Wasserrechnungen sprechen würden, müsste man darüber reden, wie viele Millionen Schekel eigentlich noch offen sind zu einem in der Tat subventionierten Preis. Also das Wasser kostet die palästinensische Bevölkerung weniger als die israelische. Man könnte dann auch über die nicht bezahlten Stromrechnungen beispielsweise diskutieren, die dabei tatsächlich eine Rolle spielen, aber auch darüber. Es ist nicht nur ein Problem bei der Abwasserentsorgung und Aufbereitung in den palästinensischen Gebieten, sondern auch, dass längst nicht in jedem Haushalt sowas wie ein Wasserzähler eingebaut ist. Es gibt keinen festgelegten Marktpreis für Wasser in den palästinensischen Gebieten. Manche Häuser haben so einen Zähler, andere haben keinen, werden dann geschätzt. Und vielfach ist es tatsächlich so, dass das palästinensische Staatswesen die Wasserrechnungen übernimmt für die Bevölkerung, die dementsprechend natürlich dann auch, wie das halt so ist, weniger Anreiz hat, irgendwas zu sparen. Wenn ich nicht weiß, wie viel ich verbrauche und es auch nicht bezahlen muss, ist es halt auch nicht so wirklich wichtig, wie viel ich verbrauche. Auch das wäre noch so eine Geschichte, die man einbringen könnte. Aber in der Tat, durch diese Subventionierung entsteht da auch ein sehr starkes Preisgefälle, letztlich zulasten der israelischen Bevölkerung eigentlich. Ja.
Ich habe gerade gehört, dass es ein bisschen schwierig ist, aus den Sitzen rauszukommen. Zum Mikrofon, wer einfach so eine Frage stellen will, ich versuche die dann zu wiederholen fürs Publikum und wenn ich sie aufschnappe. Bitte sehr, alle Fragen. Gibt es hoffentlich auch Kritik und die auch gerne gesehen?
Und zwar geht es um Folgendes. Alles, was Sie hier gesagt haben, mag ja richtig sein. Es gibt halt Kräfte auf dieser Welt, denen das völlig egal ist. Fangen wir mal bei den Juden an. Von 6 Millionen Juden, die in Auschwitz ermordet wurden, waren ungefähr 5 Millionen orthodoxe Juden. Die orthodoxen Juden werden seit Jahrzehnten als die schlimmsten Zerstörer des Weltfriedens dargestellt. Insbesondere die orthodoxen Juden, die in Alt-Jerusalem wohnen und so weiter. All die Juden, nicht nur die Nicht-Juden, die auf der linken Seite sind, auf der liberalen Seite, was weiß ich auch auf welcher Seite, sind gegen diese eigenen Juden. Das heißt, es gibt eine Phalanx, die nie seit Auschwitz gebrochen wurde, gegen die orthodoxen Juden. Ich bin keiner. Aber ich möchte es hier klipp und klar darstellen und als Frage, glauben Sie, dass gegen diese Phalanx, die eine jüdisch-nicht-jüdische Phalanx ist, das heißt die Ermordung der orthodoxen Juden in Europa, spielt den liberalen und den linken Juden in die Hände? Und egal, ob diese Juden Professor Brumlik heißen oder was, oder Professor Zuckermann oder wie sie alle heißen, Für sie ist es wichtig, diese Menschen zu dämonisieren, weil sie Angst haben, schlicht und einfach, dass aufgrund der demografischen Entwicklung in Israel diese Menschen die Mehrheit haben werden. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sie nicht anrennen können. Und jetzt ein zweiter Punkt. Und die Damen in diesem Saal mögen mir verzeihen. Wir leben hier in Europa mittendrin in der kinderlosen Emanzipationskatastrophe. Schauen Sie sich mal an, wie viele Kinder es gibt in Spanien. 1,2 per Frau, 1,4 in Italien, ich weiß. Ich habe mich schon im Voraus entschuldigt. Wir hier in Europa, können unsere Infrastruktur ohne Import von Moslems nicht aufrechterhalten. Das gilt schon heute. Und die Menschen, die wir hierher importieren, sind nun mal nicht nur friedliche Moslems.
Ich unterbreche Sie ungern. Es hat, versteht zumindest zum Teil vielleicht, dass Sie aufgebracht sind, das hat mit dem Thema des Abends original nichts zu tun.
Doch, die NGOs unterstützen
die. Ja, weil sie NGOs unterstützen, da haben Sie es auch in den Bogen geschlagen. Ich würde gerne bei dem Thema bleiben und innerjüdische Gelegenheiten auch von Juden dann gerne regeln lassen, was das andere betrifft. Das gehört für mich zum Thema des Abends nicht dazu. Das NGOs das unterstützen mag sein, aber das war jetzt der Bogen und die Klammer, die Sie gebraucht haben. Also, nee, sehen Sie bitte nach, dass ich darauf nicht antworten möchte.
Da ist eine nächste Frage, Herr Bock.
Könnten Sie bitte neben den Hilfsorganisationen, NGOs, die Sie erwähnt haben, vielleicht noch ein paar weitere Revue passieren lassen, Corps, israelische und palästinensische? Das würde mich sehr interessieren. Welche noch so ähnlich agieren und einzuschätzen sind und sich in dem Bereich betätigen.
Als positive Beispiele oder als negative Beispiele?
Also ich hatte so die hatte jetzt die
größten, die Anhaq beispielsweise, Palestinian Center for Human Rights etc. genannt. Es sind oft recht kleine Organisationen, die da aktiv sind. Es gibt übrigens auch durchaus positive Beispiele, also NGO Monitor, gut, ist so eine halbstaatliche Einrichtung vielleicht, aber natürlich auch, wenn man hier das Middle East Freedom Forum nimmt, mal als Organisation, die in dem Bereich tätig ist, oder WADI e.V. beispielsweise, gibt es natürlich auch Institutionen, die was sehr Positives zu dieser ganzen Angelegenheit beizutragen haben. Sie finden auf der Seite von NGO Monitor, ich finde diese Einrichtung macht das sehr, sehr gut, finden Sie eine sehr umfassende Dokumentation. Ich wollte das hier nicht, die Beispiele nicht ins Uferlose treiben, sondern ich vor allem so ein bisschen an den großen Arbeiten, Human Rights Watch, Amnesty International, Palestinian Center for Human Rights, um deutlich zu machen, wenn es bei denen schon so aussieht, wie viele Mitglieder haben und die auch durchaus Einfluss haben in den Nahen Osten, wie mag es dann erst bei der Vielzahl von kleinen und radikalen Gruppen aussehen, die unter anderem gerne Arbeit unter anderem fast täglich darin besteht, beispielsweise an die Grenzübergänge zu ziehen, um dort israelische Grenzer zu provozieren. Also um die entsprechenden Fotos, die entsprechenden Aufnahmen zu bekommen, mit denen sie dann ihre Arbeit dokumentieren können und wo es dann heißt, welche erheblichen Ungerechtigkeiten an den Grenzen geschehen, die von ihnen aber vorher weiter von ihnen selbst vorher provoziert worden sind. Und das ist gerade so bei den Kleinen, die sich da in der Vielzahl zusammenschließen, dass oft die Tätigkeiten, die sie gemeinsam verrichten und dann anschließend dokumentieren.
Bitte sehr.
Ja, danke schön. Mein Name ist Ralf Hexel und ich habe von 2008 bis 2013 das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel geleitet. Und, Sie haben ja die politische Stiftung auch angeführt. Vielleicht vorweg, viele von den Dingen, die Sie ansprechen, sind richtig, sind problematisch, sind Fragen, die man intensiv, glaube ich, diskutieren muss. Sie haben die UN-Konferenz in Durban angeführt, bin ich ganz Ihrer Meinung, auch was die Nachfolgekonferenz betrifft. Was Sie aber gemacht haben und was ich finde, was nicht besonders legitim ist, dass Sie die gesamte NGO-Welt, die in Palästina, auch in Israel tätig ist, im Grunde genommen von da aus betrachten und sagen, da ist dieser Durban-Konsens, wie Sie ihn nennen, oder dieses Durban-Konzept, und von dem aus agieren alle NGOs. Das finde ich, das ist von den Fakten her, aber auch argumentativ, nicht sauber, weil das ist die eine Seite der Medaille. Die gibt es, diese NGOs, aber bei ihnen fehlt die andere Seite. Die beschreiben sie nicht. Ich finde es auch problematisch und es stimmt, ich glaube, Palästina ist die Gegend der Welt, wo die meisten NGOs überhaupt tätig sind. Die Zahlen, glaube ich, die Stimmen, die sie da gebracht haben, das kenne ich so genau. Aber es gibt auch einige, die was Gutes machen. So.
Sagen Sie mir welche und sagen Sie, was Sie machen.
Und es gibt schon Organisationen, die sich für Dialog einsetzen zwischen Israelis und Palästinensern. Es gibt Organisationen, auch die politische Stiftung, ich sage da gleich was zu, die, glaube ich, schon sinnvolle Sachen machen, die auch dem Geist Israel, seine Existenz und Sicherheit zu unterstützen und zu stärken, glaube ich, verpflichtet sind. Das würde ich schon für alle politischen Stiftungen sagen. Ich kann nicht alles, was Sie hier angeführt haben, belegen, ob das richtig oder falsch recherchiert ist. Ich kann Ihnen aber das sagen, was hier drin steht in Ihrem Papier und was die Friedrich-Ebert-Stiftung betrifft. Und da ist mehr als die Hälfte falsch. Weil wir arbeiten mit Max von Bottsch nicht zusammen. Ich habe das Büro geleitet, ich war wirklich 5 Jahre da und es stimmt, es steht hier drin. Wir haben mit Yair Amin nicht zusammengearbeitet. Das hat auch Gründe, dass wir das nicht gemacht haben. Die stehen bei Ihnen hier drin, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Dann steht hier die Organisation ILAM drin, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Das ist richtig, wir haben mit denen zusammengearbeitet, genau 3 Jahre. Ich habe mit denen die Kooperation angefangen. Voilà. Ich habe sie mit denen aber auch beendet, solange ich da war, bis vorigen Sommer. Und das meine ich damit, dass ich das, was sie machen, schon sehr respektiere. Aber ich finde, dass sie undifferenziert sind und dass sie viele Dinge in einen Topf schmeißen, wo ich finde, dass man da sauber trennen muss und differenzieren muss. Und das kommt mir zu kurz. Und allein, wenn ich nur meine eigene Arbeit in Israel angucke, dann sehe ich, dass da Fakten einfach nicht stimmen. Und dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, wie ist es bei den anderen?
Ich wollte Sie meinen, dass von dir das mit dem Sweden Forum, das da draußen lag, das ist erstmal nicht von Alexander Feuerherd, sondern das sind Zahlen und Fakten aus diesem NGO-Monitor-Bericht, der ist noch von November 2013. Und ich glaube, meines Wissens wurden da auch alle Stiftungen angeschrieben dafür, ob sie da Stellung nehmen zu den Sachen. Aber wie gesagt, das ist auch unsere Kappe und nicht auf Alex' Kappe, was Alex dazu zu sagen hat.
Wobei NGO-Monitor, also ist richtig, dass Sie das meinen, ne? Das, wobei NGO-Monitor, da habe ich jetzt nicht wirklich, tatsächlich nicht jedes einzelne Ding nach recherchiert, dass Sie selbst, dass Sie angegeben haben im NGO-Monitor-Bericht, wobei Sie es in der Regel mit Quellen auch belegen. Und nicht einfach nur behaupten, was das sagt, sondern durchaus mit... Bitte?
Doch, Sie behaupten.
Also die Belege finden Sie in aller Regel schon da und auch oft mit Verweis auf die entsprechende Seite, was diese Stützung betrifft. Und vielfach ist es ja auch so, dass NGO-Monitor versucht hat, mit Parteistiftungen in Kontakt zu treten, dass Mails unbeantwortet geblieben sind, auf Nachfrage, warum mit der einen oder anderen Organisation zusammengearbeitet wird. Und ich finde es insgesamt, was die Arbeit betrifft, losgelöst von Einzelfällen, doch ganz erstaunlich, wenn man sieht, dass, wie am Beispiel von Böll und Adenauer, dass deutsche Parteistiftungen teilweise eben dieselben palästinensischen NGOs unterstützen. Und da muss ich schon sagen, also ich wüsste gerne dann von Ihnen, wenn Sie ein Beispiel parat haben und gar nicht, weil ich die Frage mit der Gegenfrage kontern will, ich wüsste schon ganz gerne mal, welche palästinensischen Organisationen das eigentlich sein sollen, die so dieses Pendant darstellen in Bezug auf die Kritik an ihrem eigenen Regime, die das Pendant darstellen sollen zu israelischen Organisationen, wie beispielsweise Zohar, wie beispielsweise Breaking the Silence, wie beispielsweise B'Tselem, die ja ihre eigene Regierung kritisieren und das in Israel auch tun dürfen und daran auch nicht großartig gehindert werden. Wo ist das Pendant auf palästinensischer Seite? Und wenn ich mir die palästinensischen NGOs angucke, die von deutschen Parteistiftungen unterstützt werden, ja nicht nur von der Friedrich-Ebert-Stiftung, frage ich mich schon, also das sind ja welche, die nur sehr, sehr wenig Probleme haben mit ihrem eigenen Regime. Warum wird das von deutscher Seite unterstützt? Warum wird das von deutschen Parteistiftungen unterstützt und finanziert? Und ja nicht nur von denen, auch von kirchlicher Seite beispielsweise, auch von staatlichen Einrichtungen. Da fehlen mir tatsächlich die positiven Gegenbeispiele. Sie sagen Dialog. Wo ist denn die palästinensische Zivilgesellschaft, die von beispielsweise der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt wird und wo es dann wirklich um einen Dialog geht, der eben kein Selbstgespräch ist? Das wüsste ich schon gerne mal. Da habe ich nämlich nichts gefunden.
Israel Allied Fund.
Den Israel Allies Fund. Jetzt, ich habe die ganze Zeit Band verstanden.
Ich habe nämlich darüber gelesen, dass es eine ganz intensive Zusammenarbeit zwischen Israelis
Palästinenser zum großen Vorteil der Palästinenser. Sie werden nach Israel, aus der Westbank, werden nach Israel eingeladen, um Fortbildungskurs und die Landwirtschaft zu verbessern.
Solche Formen von Kooperation, es gibt diverse israelische Organisationen, die sind teilweise nicht staatlich, teilweise sind sie auch staatlich. Bitte?
Das war, glaube ich, amerikanisch.
Was amerikanische? Ich habe mich jetzt überwiegend mit den israelischen, palästinensischen NGOs beschäftigt. Es gibt eine ganze Reihe, die Palästinenser einladen, nach Israel zu kommen, und das passiert übrigens auch. Es gibt durchaus einen Austausch, der von israelischer Seite angeboten wird, der an die Palästinenser ergeht, an wissenschaftlichen Konferenzen beispielsweise auch teilzunehmen. So ist das nicht. Also diese Form von Apartheid oder sowas existiert ja. Erstens ohnehin nicht und zweitens gibt es durchaus eine gedeihliche Form von Zusammenarbeit. Ich sehe, dass das Wirken insgesamt auch überwiegend sehr kritisch. Ich weiß, dass das immer heißt, nennen Sie doch mal positive Gegenbeispiele. Das ist einerseits ein verständliches Ansinnen. Letztlich ist aber das, was der Mainstream macht, was das Gros macht, halte ich für höchst kritikabel, und das ist das, was für mich für die Sache auch charakteristisch ist. Dass es positive Gegenbeispiele gibt, würde ich nicht in Abrede stellen, aber das ist, glaube ich, für dieses NGO-Business nicht wirklich charakteristisch, leider.
Darf ich nur was sagen? Ich habe vor circa 2 Monaten die Webseite der Stiftung in Israel angeklickt. Da wurde zu einer Veranstaltung eingeladen betreffend Rassismus. Bei dieser Einladung, Friedrich-Ebert-Stiftung in Tel Aviv, da wurde eingeladen und die Gruppen, die in Israel unterdrückt werden, dargestellt. Moslems, Araber natürlich, die orthodoxen Juden, die russischen Juden, die sephardischen Juden und so weiter. Habe ich zusammengerechnet die Bevölkerungsanteile dieser Menschen, bin auf über 75% der Bevölkerung Israels gekommen. Auf ihrer Webseite in Tel Aviv. Darauf habe ich Ihnen, nicht Ihnen persönlich, sondern der Friedrich-Ebert-Stiftung, eine E-Mail geschickt und Sie gefragt, wie hinterfotzig Sie eigentlich sind, zu behaupten, dass 75% der israelischen Gesellschaft aus unterdrückten Minderheiten
bestehen.
Können Sie mir doch hoffen, zu mir sagen, ja, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung irgendwas von einer neutralen, friedensstiftenden Organisation...
Möchten Sie darauf antworten? Muss ich Ihnen die Möglichkeit geben, gerne.
Also, erstens, ich glaube, dass wir in einer normalen Diskussionsrunde sind, wo man so richtig miteinander redet. Also, mit so einem Vokabular tut mir leid. Das finde ich nicht besonders professionell. Das ist das Erste. Steht bei 40. Okay. Diese Veranstaltung selbst kann ich Ihnen jetzt nicht zusagen, da war ich nicht. Wer aber in Israel war, weiß ganz genau, dass das Thema Rassismus ein riesengroßes Thema ist in der israelischen Gesellschaft. So. Und da brauchen Sie sich nur den israelischen Diskurs, die Tageszeitung angucken. Natürlich ist das nicht in allen Zeitungen zu finden, aber es gibt ganz, ganz seriöse Leute, die nicht alle auf der palästinensischen Seite oder die arabischen Bürger Israels sind, sondern das sind Bürger Israels, das sind ganz normale Israelis, die sagen, es gibt Rassismus gegenüber Einwanderern, die es groß in Israel gibt. Es gibt Rassismus innerhalb der jüdischen israelischen Gesellschaft. Jeder weiß das, wie das zwischen Mizrachim und Ashkenazim ist. Wie gesagt, guck mir das an, was Sie jetzt genannt haben. Das ist so, stimmt, wie Sie sagen, dass 75% als Minderheit dargestellt werden. Das ist doch
als unterdrückte Minderheit.
Naja, ich guck mir das an, das glaube ich nicht.
Ich möchte Ihnen auch
ein Beispiel nennen für auch was Positives. Es wird ja auch angeführt, das Willy-Brandt-Zentrum als eine Initiative oder ein Projekt, wo Israel, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber jedenfalls als negatives Beispiel. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Was macht das Willy-Brandt-Zentrum? Da werden von jungen Deutschen, klar, die haben sozialdemokratischen Hintergrund, mit jungen Palästinensern und jungen Israelis versucht man gemeinsam in einem Trialog die Probleme, die es zwischen beiden Seiten gibt, zu diskutieren, gemeinsam. Und nach Lösungen zu suchen und einfach miteinander Verständnis und Kenntnis voneinander herzustellen. Und jeder, der dort war, weiß genau, in dem Moment, wo sich Israelis und Palästinenser direkt begegnen, fängt eine andere Logik an. Weil dann Vorurteile und Ideologie nicht mehr zählen, sondern du hast einen Menschen gegenüber, der aus deiner Altersgruppe kommt der ganz ähnliche Probleme hat und der auch unter der gegenwärtigen Situation leidet. Die reden miteinander. Es gibt auf der palästinensischen Seite bestimmt auch den einen oder anderen, der was gegen Israel hat und der das auch deutlich ausspricht. Ehud Barak, der wirklich orientierte General Israels, hat gesagt, wenn ich Palästinenser wäre, ich wäre auch in der Guerilla-Organisation. So, das ist jedenfalls ein Beispiel, wo ich glaube, dass es positiv ist, dass es eine Wirkung hat. Und das meinte ich auch vorhin mit dieser Einseitigkeit. Ich sage nicht, dass die Dinge, die sie sagen, falsch sind. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass nur die eine Seite der Medaille aufzeigen, auch argumentativ, sicher mit richtigen Fakten untermauert, und die andere Seite fehlt. Und dass die Dinge, die ich vorhin genannt habe, darauf haben sie nicht reagiert, sondern sie sind gleich mit Gegenfragen gekommen.
Dann haben wir mit dem ersten Punkt ein bisschen eine Antwort auf die Frage, auf diese allgemeine Feststellung, in Israel gäbe es auch Rassismus. Möchtest du darauf was sagen?
Ja, ich frage mich immer, warum das, also es scheint ja wahnsinnig wichtig zu sein, auch für deutsche Parteischriften sich darum zu kümmern, wenn ich Sie da gerade richtig verstanden habe. Das war ja in Antwort darauf, ob es jetzt 75% sind, weiß ich jetzt nicht. Aber scheint ja offensichtlich ein Thema zu sein, wo ich mich immer frage, warum müssen deutsche Parteistiftungen in Israel dafür Diskussionen organisieren? Das leuchtet mir nicht ein. Also ich glaube, es gibt in Deutschland eine ganze Menge in dieser Hinsicht zu tun. Ich glaube, die Israelis kriegen das ganz prima auch alleine hin. Dass es da Rassismus gibt, das mag schon sein. Ich weiß nur nicht, was die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Bölls und Luxemburgs und wie sie alle heißen, damit eigentlich zu tun haben. Das andere, das klingt immer so schön, da bringt Israelis und Palästinenser zusammen, aber nochmal, also ich sehe nicht, wo die palästinensische Seite eine Zivilgesellschaft hat. Ich sehe es deshalb nicht, weil das einfach die Geschichte ist, vom Gazastreifen müssen wir gar nicht reden. Natürlich würde die Hamas sowas niemals zulassen. So, aber auch das, was in der Westbank existiert, unter der korrupten Fatah, wollen Sie wahrscheinlich auch nicht ernsthaft als Zivilgesellschaft bezeichnen. Also ich benutze den Begriff selbst eigentlich nur äußerst ungern, aber nehme ihn ja einfach deshalb, weil es ja letztlich das, weil ich ja auf der Suche sozusagen nach dem Pendant bin zu dem, was es in Israel gibt. Und die Gruppen lassen sich ja leicht finden, die dann irgendwie da regierungskritisch sind. Was ja gerade den demokratischen Charakter Israels ausmacht, das in einem, und das muss man ja deutlich sagen, dass in einem Zustand, der in diesem Land seit 1948 herrscht, einem faktischen Kriegszustand, diese Form von Kritik erlaubt ist, ohne dass irgendwas passiert. Das hätten Sie in Deutschland ja mit Sicherheit nicht. Das wäre ja hier schon, also ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was hier geschehen würde. Sind die noch geben an der Stelle recht. So, in Israel ist das möglich, in den palästinensischen Gebieten ist es gar nicht möglich. Und ich frage mich allen Ernstes, was erreichen Sie damit? Also natürlich können sich da israelische und palästinensische Jugendliche unterhalten und können, wie Sie sagen, Stereotypen abbauen. Aber was Sie sagen, und das ist mir auch eben aufgefallen, Sie kommen so mit so einer Äquidistanz daher. Sie reden immer von beiden Seiten. Es gibt eine Seite, die will die andere Seite vernichten. Da sollte es keinen Staat Israel geben. Da soll es keinen jüdischen Staat geben. Die Fatah, und erzählen Sie mir ja nun nicht, die Fatah ist ja nun auch eine Partnerorganisation der SPD. Die Fatah hat ihr Logo unlängst hat ja nochmal so eine Art Relaunch gemacht. Was sehen Sie da? Die Umrisse von ganz Palästina, wie es aus Sicht der Fatah sich darstellt. Was ist das bitte anderes als ein ja gar nicht mal verdeckter Vernichtungswunsch? Das ist doch klar, dieses Land beanspruchen Sie. Und Sie haben eine andere Seite, da geht es eben nicht um Vernichtung, da geht es darum, dass es längst eine Zwei-Staaten-Lösung geben könnte und in der Staat bin ich da wirklich vollkommen einseitig, weil sich die Realität entsprechend darstellt. Auf der anderen Seite haben Sie eine israelische Seite, die längst die Zwei-Staaten-Lösung implementiert hätte, wenn sie einen Partner auf palästinensischer Seite gehabt hätte, der ihnen zugestimmt hätte. Sie haben Barak genannt, er hat mit Camp David das Maximum an Angebot gemacht, das es überhaupt geben kann. Mehr ist nicht möglich. Arafat hat abgelehnt, danach kommt die zweite Intifada, die lange geplant gewesen ist. So. Und vor diesem Hintergrund haben wir nicht zwei Seiten, die irgendwo gleich sind, sondern wir haben eine Seite, die die andere vernichten will und die andere, die sich dagegen wehrt. Punkt. So. Und es ist schön, wenn sich Jugendliche unterhalten. Und ich begrüße es sehr, wenn es palästinensische Jugendliche gibt, die sich hinstellen und sagen, wir wollen mit den Israelis Seite an Seite leben. Gibt es eine ganze Menge Palästinenser übrigens. Den Umfragen zufolge sind ja auch viele unzufrieden mit ihrer Regierung. Und anderen Umfragen zufolge gibt es gerade in Jerusalem viele Palästinenser, die gar keine palästinensische Staatsangehörigkeit haben wollen würden, weil sie wissen, dass es sich unter israelischer Herrschaft für sie wahrscheinlich besser lebt. So. Auch das ist ein Faktum, dass die palästinensische Führung sicherlich nicht gerne, dass sie sicherlich nicht gerne zur Kenntnis nimmt. Die Fatah ist ja aber auch die Partnerorganisation der SPD und wie gesagt, ich sehe die Ansätze ehrlich gesagt nicht über solche Gespräche mit Jugendlichen hinaus. Die mögen ganz nett sein. Aber wo ist das zielführend? Wo ist das Zielführend und wo ist das Pendant zu den kritischen israelischen Gruppen auf palästinensischer Seite, die sagen, wir haben die Schnauze voll von der Hamas, wir haben die Schnauze voll von der Fatah, wir wollen was anderes, wir wollen die vor allen Dingen nicht, wir wollen diese friedliche Koexistenz mit den Israelis. Die gibt es doch nicht und die Organisationen, die von deutschen Stiftungen unterstützt werden, wollen es auch nicht. Und das ist der Punkt für mich an der Sache.
Agenda und ich finde, dass sie politisch eher rechts eingestellt sind und dass sie die Organisation in Israel, aber auch mit den Israelis zusammenarbeiten, denn wir sind ja nicht da sozusagen als illegale Organisation. Wir haben Partner dort, wir sind auf Einladung von israelischen Organisationen da und arbeiten mit ihnen zusammen und haben da nicht irgendeine komische subversive Agenda, die wir durchsetzen. Und für NGO Monitor sind all die NGOs in Israel, die sich kritisch mit der Besatzungspolitik auseinandersetzen, sind, glaube ich, soweit ich das wahrgenommen habe, und mit denen NGO Monitor politisch zusammenarbeitet. Sie haben Verbindungen in der Knesset, sie sind mit politischen Parteien verbunden. Sind das grundsätzlich erstmal israelfeindliche und antizionistische Organisationen? Da sind andere Israelis anderer Meinung. Sie glauben, dass das wichtig ist, damit Israel weiter bestehen kann. Als Demokratie und auch als zionistischer Staat. Und das ist eigentlich auch der Ansatz, den wir haben als politische Stiftung, dass wir da sind und genau das versuchen zu unterstützen. Dass es nicht immer einfach ist, dass es auch Partner gibt, die vielleicht mit verschiedenen Stimmen sprechen, wo der eine mit uns zusammenarbeiten will. Ich kann das Beispiel von Milan nennen. Während andere in der Organisation auch bestimmte Sachen bedienen, die sie angeführt haben. Das muss man sich genau angucken. Und wenn ich das sehe, dann sage ich nein. Mit euch können wir nicht zusammenarbeiten. um auf NGO Monitor zurückzukommen. Wir glauben nicht, dass das wirklich seriös ist, was sie machen, im Dialog mit uns tatsächlich dann die Dinge zu diskutieren, sondern dass das tendenziös ist. Und allein die Fakten, die habe ich Ihnen genannt, wenn das im NGO Monitor drin steht, auch Sie sollten trotzdem prüfen, wenn Sie das übernehmen und hier auslegen, glaube ich. Für meine Zeit kann ich sagen, dass es falsch ist.
Ich habe noch drei Wortmeldungen. Herr Friesell, bitte.
Ja, eine Frage zurück zu Ihrem Hauptthema, das erste. Die Flüchtlinge, was ein Zentralproblem in Palästina-Israel-Konflikt ist. Was ist denn ein Flüchtling? Wie lange ist er ein Flüchtling? Weil von Flüchtlingen, den Anfang, die sind noch da, 30.000, 40.000. Und dann eine zweite Frage. Sie sprachen von 5.400.000, das ist die offizielle Zahl. Es gibt aber auf der Welt heute Hunderttausende, wenn nicht Millionen Palästinenser, die nicht in den UNRWA-Zahlen reinkommen, sondern die ihr eigenes Leben in die Hände genommen haben und in Brasilien, Argentinien, Amerika oder Europa leben. Was ist mit Ihren Ansprüchen? Haben Sie Ansprüche? Wie sehen die sich? Haben Sie eine Idee darüber?
Hier wird es auch noch mal kurz halten, eine Frage.
Ich kann nicht so laut.
Ja. Dann nehmen wir die letzte Frage dazu. Ja. Und dann machen wir
die Frage ist Non-Government Organization als Business. Also wenn das nicht so brisant ist, dann lassen wir Israel und Palästina Seite. Also vor ein paar Jahren gab es eine Naturkatastrophe in Haiti. Haiti ist ein failed state. Die sind seit 205 oder 7 Jahren frei, unabhängig. Und seit 200 Jahren, die sind unfähig, irgendwas zu bauen. Und dort arbeiten auch, so wie ich erinnere, dort stand in der Zeitung, 10.000 verschiedene NGOs, meistens aus Amerika. Die unterstützen Schulen, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Und darum muss dortige Regierung keine Schulen unterstützen, keine Krankenhäuser und so weiter. Und manchmal habe ich so ein Gefühl, je mehr NGOs dort arbeiten, so weniger wollen dortige Regierungen, Eliten irgendwelche Verantwortung selbst übernehmen. Dann wir finanzieren diese NGOs und wir machen diese Eliten unfähig. Also wir demotivieren diese Eliten, irgendwas selbst zu machen. Also manchmal habe ich so ein Gefühl. Also was meinen Sie?
Und dann nehmen wir die letzte Frage von Herrn Bock noch dazu und dann würde ich dich bitten, Alex, dass du das ein bisschen aufgrund, dass die Frage beantwortest und ein bisschen zum Schlussstatement kommst.
Schönen Dank für die Nichtbeantwortung mich der kleinen NGOs. Ich werde dann einfach nachsehen und mich informieren, das reicht mir auch nicht. Ich habe nicht auch eine weitere Beantwortung, das reicht ja, wenn man es nachgucken kann, auch aus. Nur da jetzt Diskussion ja auch um die Friedrich-Ebert-Stiftung geht. Was mich sehr stark verwundert ist, wenn eine einflussreiche Dame, Frau Nahles aus der SPD, mit der Hamas Gespräche eingehen will und sie als offenen Diskussionspartner begrüßt und auf sie zugeht, warum das nicht zu Diskussionen innerhalb der Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD führt, dass das ein Unding sondergleichen ist. Ich höre nichts darüber. Und in meinen Augen sollte jemand, der die Erfahrung aus Israel hat, was Hamas bedeutet, dagegen etwas sagen und sich offen dagegen auflehnen. Und es müsste, wenn es genügend Menschen mit Zivilcourage und Kenntnissen innerhalb der SPD gibt, darüber eine heftige innerparteiliche Diskussion entstehen. Diese lässt man sein. Wo bleibt der Mut in den eigenen Reihen? Mit jeder. Ich bin der Meinung, dass über genau diesen Terminus eine Diskussion bei uns erfolgen sollte. Wenn ich ein Land mit einer Bevölkerung habe, bei der 50% und mehr, ich würde sogar sagen 80%, im Moment sind 56% der Palästinenser gegen jegliche Behandlung, neueste Umfrage. Ja, keine weiteren Behandlungen. Überhaupt nicht. Was ist die Konsequenz? Wir müssen weiter gegen Israel kämpfen. Ist ja klar, das ist die Alternative. Es gibt keine Alternative. Und wenn das so ist, dann heißt Besatzungspolitik auch, dass die Israelis versuchen, sich zu schützen vor weiteren Angriffen. Das ist damit drinnen, leider dessen. Und das ist nicht Besatzung in dem Sinne, wie es völkerrechtlich gemeint ist, denn völkerrechtlich muss man darüber sehr heftig streiten. Diese Diskussion vermisse ich in Deutschland. Die wird in den Vereinigten Staaten durchaus geführt, in den verschiedenen Parteien, sowohl bei Republikanern als auch bei Demokraten. Aber bei uns wird diese Diskussion nicht geführt. Ich wünschte mir hinsichtlich der Diskussion über den Nahen Osten, ich würde in den Vereinigten Staaten oder in Israel leben, wo es offener zugeht, wo mehr diskutiert wird. Und hier finde ich, das ist auch eine Frage an alle Parteien, da wird das immer beiseite geschoben. Man setzt sich nicht intensiv genug mit den Problemen auseinander. Was ich in den USA und in Israel erlebe, ist sehr viel mehr an Wissen, Tatsachen und Diskussionen und unterschiedlichen Meinungen, als das, was ich hier sehe. Und das gilt auch für unsere Presse. Nebenbei.
Gut, danke.
Lässt sich gleich noch kräftig weiterstreiten bei Wine & Cheese. Jetzt würde ich Alex bitten, das Kunststück zu vollbringen, die Fragen zu beantworten und vielleicht noch ein bisschen auf die aktuelle Situation mit dem Unity Government in Israel einzugehen. Als Schlusswort. Bitte sehr.
Das weiß ich nicht, ob ich das mache, aber ich fange mal hinter. Also Society of St. Eve können Sie nochmal haben von mir aus, oder Pascher oder Al-Haq. Also es gibt eine Vielzahl von kleineren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das bringt, mich jetzt hier zu nennen und deren Agenda irgendwie im Einzelnen zu bringen. Schauen Sie es nach. Wie gesagt, ich bin da andererseits durchaus der Meinung, dass man bei NGO-Management eine Menge lernen kann. Also wir haben auch was, es wird ja gerne, mit der NGO-Management gerne vorgeworfen, irgendwie rechts zu sein, wobei ich will jetzt kein Grundsatzreferat halten über die Fragen, was eigentlich links und rechts in Israel bedeutet. Ich möchte nur so viel dazu sagen, dass ich das für sehr, sehr notwendig halte, gerade den NGOs, die ja diesen guten Ruf genießen, auf die Finger zu schauen, muss auch es nochmal bekräftigen und eben den NGOs, die eben vielfach von deutschen Parteistiftungen unterstützt werden, was ich genau dann besonders problematisch finde, wenn sie de facto oder de jure eben daran arbeiten, die Existenz Israels zu untergraben. Und das geschieht ja nicht nur mit irgendwelchen Angriffen durch irgendeine Form von Militär oder durch Waffen oder Bomben oder was auch immer. Es gibt eben auch diese diplomatische Delegitimation, die einen immer größeren Stellenwert reinnimmt. Und genau das ist der Punkt, den ich auch an sehr, sehr vielen NGOs einfach zu kritisieren hätte. Die beteiligen sich an dieser Form von Delegitimierungskampagne, die Israel einfach den Boden sozusagen unter den Füßen wegzieht. Das ergänzt sozusagen diesen militanten, diesen militärischen Angriff. So, und insoweit das von deutschen Parteistiftungen, Kirchen, dem deutschen Staat etc. unterstützt wird, ist da eben auch ein großer Teil des Problems. Auch hier, NGO-Monitor macht zunächst mal darauf aufmerksam. Es ist vollkommen richtig, dass NGO-Monitor eine eigene Agenda hat. Ich finde meine auch, sie machen überhaupt keinen Hehl daraus. Sie machen auch keinen Hehl daraus, dass sie kritisch bis ablehnend gegenüber israelischen linken Initiativen eingestellt sind, die aber ihrerseits natürlich selbstverständlicher Bestandteil des demokratischen Spektrums in Israel sind und auf der anderen Seite aber eben auch eine sehr, sehr problematische Tätigkeit ausüben, die in Israel natürlich umstritten ist, gegen die auch gearbeitet wird. Und ich meine schon, dass NGO-Monitor sich dann da eben sehr verdienstvoll ist, darauf aufmerksam zu machen, welche Arten von israelischen NGOs und palästinensischen NGOs, die an dieser Delegitimierung arbeiten, werden da eigentlich unterstützt und was machen die eigentlich so in den lieben langen Tag. Also ich finde das unabhängig von diesem politischen Etikett, was da dran klebt, was sie als Recht bezeichnet haben, schon sehr begrüßenswert. Zu der Frage, wer wie lange Flüchtling ist, also grundsätzlich ist es so, der Flüchtlingsstatus vererbt sich auch über mehrere Generationen. Wer ihn nicht aufgibt, anders käme man ja auch nicht auf diese 5,3, 5,4 Millionen, von denen, wie Sie richtig gesagt haben, 30.000, vielleicht 40.000 noch leben, die 48, 49 auch schon dort gelebt haben und aus welchen Gründen auch immer, das ist in dieser Zahl nicht getrennt, also von denen sind welche sicherlich geflohen, von denen sind welche mussten gehen oder sind freiwillig gegangen, es ist ja nicht so, dass alle irgendwie vertrieben worden sind. Wie viele das von den 30.000 sind, weiß ich nicht und meine auch, dass es keine genauen Untersuchungen darüber gibt, nach allem, was ich recherchiert habe und was ich darüber weiß. Aber bei 5,3 Millionen weiß ich, dass da natürlich eben die absolute Minderheit wirkliche Flüchtlinge sind. Was inwieweit die dazu gezählt werden, die im Ausland leben, nach meiner Kenntnis teils, teils. Es gibt welche, die gesagt haben, wir haben uns im Ausland niedergelassen und wollen auch gar nicht mehr in irgendeiner Form zurück, wobei zurück gar nicht mal in erster Linie das Gebiete des Staates Israel impliziert, sondern eben auch die palästinensischen Gebiete umfassen würden, die im Ausland leben und auch gar nicht zu den Flüchtlingen gezählt werden wollen. Und es gibt solche, die sagen, wir würden diesen Anspruch niemals aufgeben. Ja? Auch deshalb, weil sie wissen, wenn sie es täten, hätten sie tatsächlich auch ein Problem einzureisen, spielt auch eine finanzielle Rolle natürlich, weil sie wissen auch, dass sie ein großes Problem hätten mit der Einreise in die palästinensischen Gebiete, wenn es sozusagen ruchbar würde, dass sie darauf verzichten. Sie sind ja letztlich Manövriermasse auch für die palästinensischen Führungen und waren genau das auch immer. Es ging ja letztlich nie wirklich um ihr Wohlergehen, dass andere Staaten ihnen die Staatsangehörigkeit nicht verliehen haben, wie beispielsweise der Libanon, lag ja immer daran, dass damit ja quasi der Anspruch auf ganz Palästina und auf dieses Land ja aufgegeben worden wäre, wenn sie sich zu Angehörigen anderer Staaten gemacht hätten. Aber es gibt ja welche, die darauf verzichtet haben. Es gibt in den USA zum Beispiel viele Palästinenser, die dort leben, die, glaube ich, nicht erpicht darauf sind, als Flüchtlinge geführt zu leben, die da ihr Schicksal, wie Sie sagen, in die eigenen Hände genommen haben. Zum Thema NGO-Präsenz, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Es gibt also gerade diese Dichte an NGOs, die in den palästinensischen Gebieten sehr, sehr stark ist, führt natürlich eben auch dazu, dass es da nicht nur so ein eigenes Business gibt, dass die letztlich auch eine ganze Menge Arbeitsplätze dranhängen, was für sich sozusagen für sich genommen steht, sondern es von denen geht auch in gewisser Weise so eine gewisse, ich würde es fast schon Entmündigung nennen, aus. Denn sie weiß ja auch ein eigenes Agenda-Setting haben, wie man das immer sagt, und den Palästinensern, die in der Westbank leben und im Gazastreifen, auch so ein bisschen suggerieren, dass sie eigentlich gar nichts anderes sein können als Opfer und damit sozusagen ihre eigenen Arbeitsplätze, ihre eigene Agenda auch retten, ihre eigene Existenzbedingungen sozusagen als NGO in den palästinensischen Gebieten. Dieses Business, das dort existiert, hat längst begonnen, ein Eigenleben zu führen, das sich genauso auswirkt, dass diesen ganzen Laden im Zweifelsfall eher lähmt als befürwortet, insoweit diese Organisationen eben zu einem nicht geringen Teil auch tatsächlich ein Interesse daran haben, den Konflikt fortzusetzen, den Konflikt zu verlängern, statt ihn beizulegen, weil sie selbst eben auch, wie gesagt, von diesem Konflikt genährt werden. Ganz, ganz einfach, ganz simpel. Das gilt natürlich längst nicht nur für die palästinensischen Gebiete, das gilt auch für andere Krisenregionen der Welt, wo es im Grunde genommen ganz ähnlich aussieht. Deswegen sehe ich das Wirken von NGOs insgesamt auch eher kritisch, weil oftmals so ein Impuls auch dabei ist, man glaubt, man müsste anderen auch so ein bisschen vorschreiben, was eigentlich, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, dass sie Opfer sind, dass ihnen geholfen werden muss und so weiter und so fort. Also der Idealismus, den da viele NGO-Vertreter mitbringen, ist auch in anderen Regionen der Welt höchst fatal. Nur das Besondere, was eben in den palästinensischen Gebieten noch dazukommt, ich denke, das soll hinreichend klar geworden sein, und auch, dass die Zahl so groß ist, obwohl es andere Regionen gibt auf dieser Welt, die weitaus schlimmer dran sind, hat für mich schon was damit zu tun, dass die Motivation oft tatsächlich eine antisemitische ist, dorthin zu gehen und der antisemitische Thrill, den das Ganze hat, dann auch noch mitzunehmen in der ganzen Angelegenheit. Auch aus diesem Grund sind es so wahnsinnig viele, wo es ganz andere Regionen der Welt gäbe, wo es deutlich nötiger wäre, aber da fehlt eben dieser Thrill, den Israel bzw. die palästinensischen Gebiete haben. Und das ist eben für mich ein zentraler Teil das Problem. Habe ich jetzt eine Frage vergessen? Nee, ich glaube nicht, Sie hatten sich ja eher an ihn gewandt. So, und jetzt noch die Lage der Welt zu erklären, spare ich mir an dieser Stelle, glaube ich.
Ich schließe dem Publikum an. Dank an dich, Alex, für deinen tollen Vortrag und für die Diskussion. Ich darf noch mal die Geschäftsführung auffordern, wir haben sie alle angeschrieben als MFFB. Wir würden uns wünschen, mehr Transparenz in diesem ganzen Business zu haben und auch wirklich gute Zahlen und Fakten zu bekommen von allen Stiftungen. Wir haben alle angeschrieben, ich glaube, Datum irgendwann im Juli. Und ich hoffe, wir kriegen tolle Antworten. Ich glaube, nichts anderes erwartet NGO Monitor auch. Und ich darf Sie einladen, am 9. Juli ist die nächste Veranstaltung. Hier sind noch mehr drauf, der Zettel ist da draußen, am 9. Juli. Die Geschichte des israelischen Kinos in der Amadeo-Antonio-Stiftung, 9. Juli. Der nächste Veranstaltung. Danke für Ihr Kommen und ich hoffe, wir diskutieren noch ein bisschen weiter bei Wein und Cheese. Danke sehr.